Willkommen bei Radio Evolve. Hallo, Raphael Thelen. Freut mich, mit dir sprechen zu können.
Hi Mike, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Raphael, du bist oder warst Journalist, bist sehr viel in der Welt herumgereist für große Magazine, Spiegel, Zeit, hast auch sehr stark über die Folgen des Klimawandels berichtet, die schon zu spüren sind in vielen Teilen der Welt und natürlich hier auch, wenn man nur an die Überschwemmungen denkt im Ahrtal und solche Dinge. Und hast dich aber entschieden, zur letzten Generation zu gehen, vor, glaube, ein paar Jahren.
Zweieinhalb, genau.
So lange gibt es das ja auch noch nicht. Und die letzte Generation hat sich jetzt umbenannt oder neu gegründet, das weiß ich gar nicht genau, in neue Generation. Und wir sprechen ja in dem Kontext unserer nächsten Evolve-Ausgabe, wo es um Brücken zwischen den Generationen geht, intergenerationalen Dialog. Und vielleicht einfach mal zum Beginn, zum Einstieg, diese Frage: Was ist für dich, der du dich in der letzten Generation engagiert hast, was bedeutet dieser Neuausrichtung, diese Neuausrichtung zur neuen Generation? Was ist da, wie verändert sich oder hat sich das Selbstverständnis verändert dadurch? Oder auch die Arbeit selber?
Ja, aber selber gar nicht so viel, weil ich sitze viel in Zoom-Calls. Nee, Spaß. Also, wir sind ja sehr tief verankert in der Tradition der Gewaltfreiheit. Das ist ja das, was wir im Kern machen. Zurückgehend auf Gandhi, zurückgehend, und Gandhi hat ja ganz viel bei Jesus gelernt. Also in dieser Tradition stehen wir ja. Und haben diese oder ne, haben diese benutzt, um für Klimaschutz einzutreten, um im Prinzip einen Appell zu richten an die Regierung. Lieber in dem Fall Olaf Scholz, wir brauchen mehr Klimaschutz. Und das waren ja oft Forderungen, die waren sehr grundlegend, sehr einfach zu erfüllen. Also ein 9-Euro-Ticket oder ein Tempo 100 auf Autobahnen. Und das sind alles Forderungen, für die es Bevölkerungsmehrheiten gibt. 80% der Deutschen sind für ein Tempolimit. Und trotzdem wurde das nicht umgesetzt. Und vielleicht war das naiv, daran zu glauben, dass eine Regierung das machen könnte. Gesetze erlassen, die zu einem Profiteinbruch bei Automobilkonzernen führen würden. Und trotzdem haben wir das versucht und haben vielleicht jetzt aber auch den ultimativen Beweis geführt, dass selbst eine Regierung, an denen die Grünen beteiligt sind, zu keinerlei Klimaschutz in der Lage ist. Selbst so kleine Sachen wie Robert Habecks Heizungsgesetz wurde von Springerpresse und Lobbys zerschossen. Und dabei ist das ja wirklich kein großer Sprung gewesen. Wir bräuchten 100, 150 solcher Gesetze, um auch nur in die Nähe des Bereichs zu kommen, in den wir müssen, um den Klimakollaps aufzuhalten. Und für uns ist daraus die Schlussfolgerung alles klar. Also das gesamte System ist kaputt. Es kann in diesem System keinerlei wirkungsvollen Klimaschutz geben, aber natürlich auch alles, was da dran hängt. Also natürlich auch Biodiversität, aber auch Gleichbehandlung von Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wenige Menschen immer reicher werden und alle anderen eigentlich nur noch immer mehr arbeiten. Und Arbeit ist ja nicht das, was du und ich irgendwie als Selbstverwirklichung darunter verstehen, was, ne, spirituelle Arbeit, Karma-Yoga, sondern Arbeit ist meistens, man wird gezwungen, 9 Stunden am Tag eine Arbeit zu machen, die einem zuwidergeht. Und wenn man das nicht macht, dann wird man arbeitslos, ist aufs Jobcenter angewiesen, wird da sanktioniert und in die Arbeit wieder zurück reingezwungen. Also wir leben in einem System, wo Zwang vom Kindesalter an, siebte, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, wir leben in einem System, das auf Zwang basiert. Und ich glaube, so tief mussten wir gar nicht einsteigen, so tief steigen wir mit der neuen Generation auch gar nicht ein. Aber was wir sagen, so, na gut, wir brauchen offensichtlich einen Systemwandel. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht mehr Geld regiert in unserem Land. Und wir sind ja Teil eines internationalen Bündnisses. Es gibt ja Gruppen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, von Neuseeland, Uganda, Kanada, Polen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Macht oder die Gestaltungsoptionen wieder bei der Mehrheit der Menschen liegen und nicht bei denen, die Geld haben. Und dafür treten wir als neue Generation an, dass wir sagen, hey, wir müssen unsere Demokratie tatsächlich wieder demokratisch machen.
Und was Also letzte Generation, das hat ja auch, also es hat ja eine sehr große auch Aufladung, auch dadurch eine Reaktion ausgelöst in der Öffentlichkeit, also natürlich durch die Aktion, aber auch ein Stück weit durch dieses, sage ich mal, Selbstverständnis. Okay, wir sind jetzt die letzte Generation, die vielleicht noch was wirklich verändern kann. Und irgendwie liegt ja darin auch ein bisschen explizit, dass die anderen Generationen es nicht geschafft haben oder dass eben nicht genug Zeit ist, um zu warten, dass irgendwelche älteren Generationen oder eben Menschen, die jetzt in Macht sind oder auch in Führungspositionen einsehen, wie dringlich die Situation ist. Und neue Generation hat ja mehr so einen Klang von Aufbruch und vielleicht gibt es doch noch eine Zukunft. Und wie erlebst du das in euren Aktivismus und vielleicht jetzt auch mit dieser Erkenntnis, die du jetzt angesprochen hast, von diesem Gefühl, okay, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es vorbei. Und es gibt aber doch vielleicht eine Möglichkeit, die wir jetzt aber irgendwie auf den Weg bringen müssen im Sinne von einem Systemwandel und dann auch im Sinne von neuen Ansätzen, wie vielleicht Gesellschaft, Leben, unsere Lebensform eigentlich im Grunde neu gestaltet werden muss. Wie erlebst du das?
Der Name Letzte Generation ging zurück auf ein Zitat von Barack Obama. Der hat damals gesagt: We're the last generation, no, we're the first generation who will feel the impact of the climate crisis and we're the last generation who can stop it. Und das ist ja erstmal wahr. Also, wir haben jetzt pro Jahrzehnt, ich glaube, eine Aufheizung um 0,3 Grad des Planeten. Wir wissen nicht, ob wir nicht schon einige Kipppunkte überschritten haben. Wenn wir sie überschritten haben, dann sind wir jetzt schon in einem sich selbst verstärkenden Szenario, das wir nicht mehr aufhalten können. Und die aktuellen Prognosen von Hansen und anderen, den renommiertesten Klimawissenschaftlern und deren Teams, gehen von 5 Grad mehr bis Ende des Jahrhunderts aus. Das heißt, Kinder, die heute geboren werden, egal ob sie in Norwegen leben oder in Uganda, aber natürlich in Uganda sowieso, werden Hunger leiden. Und in so einer Situation, und das ist auch, weil wir eben über das Kollapscamp geredet haben, meine Kritik an der Kollapsbewegung ist, auf so eine Situation können wir uns nicht individuell vorbereiten. Weil es ist ja nicht so, also aus zwei Gründen. Wenn ein Hunger herrscht, dann ist es auch egal, wenn ich mir 10 Kilo Reis in den Keller gelegt habe irgendwann mal. Die sind irgendwann aufgegessen. Während einige wenige, das 1% oder das 0,01%, die Jeff Bezos, die Elon Musks, die Donald Trumps, die Theo Müllers, den Besitzer von Müllermilch, während die sich irgendwo hin zurückziehen, wo es ihnen noch ganz gut geht. Und denen ist egal, wenn wir ein bisschen Reis im Keller haben. Und den Menschen in Uganda hilft das auch nicht. Und den Menschen in Südafrika. Ich habe Südafrika bereist, Uganda, ich war im Irak, ich war sonst wo. Die Leute leiden heute schon unter diesen. Und das andere ist, was ja damit einhergeht, mit der klimatischen Entwicklung ist, dass wenn Menschen weniger haben, die sich oft rechtsradikalen Parteien zuwenden. Und was wir jetzt schon sehen, ist, in Amerika haben sich Elon Musk und Donald Trump zusammengeschlossen, aber auch alle anderen Tech Bosse und. Und in Deutschland sehen wir das Gleiche. Da ist Theo Müller, der hat 6 Milliarden auf dem Konto und arbeitet mit Alice Weidel zusammen. Und Alice Weidel sagt im Gegenzug, ich würde ihm einen Regierungsposten geben. So, und dann hilft es dir nichts, wenn du 10 Kilo Reis im Keller hast. Menschen wie ich, die sich öffentlich aussprechen gegen die AfD, aber natürlich auch Migrantinnen, selbst Migrantinnen mit deutschem Pass, werden in so einem Fall, und das hat die AfD ja alles angekündigt, aus ihren Häusern gezerrt und in Lager gesperrt und deportiert. Da hilft es dir nichts, dich um deine Seinigen zu kümmern. Das reicht nicht. Das Einzige, oder was aber reicht, oder was aber hilft, ist egal in welcher Situation, in der wir sind, Ob es jetzt 2 Grad sind oder 3 Grad, hilft es, wenn Macht breiter gestreut ist. Und dafür tritt die neue Generation an. Einfach zu sagen, so egal wie die Situation ist, es ist immer gut, wenn nicht Wirtschaftsbosse sich einfach Zugang zu Friedrich Merz erkaufen können oder zu Jens Spahn. Also Jens Spahn wirft Partys, auf die man sich einkaufen kann für 10.000 Euro. Das ist nämlich genau die Spendengrenze, die nicht auftauchen muss in den Transparenzberichten des Bundestags. Und dann kann man da mit ihm abhängen. Wie kann das denn sein, dass ich nicht mit meinem Minister reden kann, aber Leute, die das leisten können, schon? Und darum geht es einfach. Dass wir halt ein demokratisches oder ein Regierungssystem schaffen müssen, in dem halt wir alle darüber bestimmen, wie es uns allen geht. Weil dann können wir auch bei 3 Grad noch dafür sorgen, dass vielleicht zumindest alle genug zu essen haben. Dann haben wir diesen ganzen Konsumscheiß nicht mehr. Und dann haben wir diesen ganzen Klimbim, der unser vermeintlich modernes Leben ausmacht. Den werden wir nicht mehr haben, den werden wir eh nicht mehr haben. Aber vielleicht können wir auch dafür sorgen, dass alle essen und trinken und vielleicht eine rudimentäre Gesundheitsversorgung haben. Und dafür tritt die neue Generation an. Und ich habe einen Teil in mir, der nicht dieses ganz rationale, kalte, wissenschaftliche, lineare Weltbild kauft. Der halt einfach sagt so, hey, das sind die Prognosen und von jetzt an landen wir sowieso auf jeden Fall bei 5 Grad. Und auch da kann man meinetwegen auf die Wissenschaft zurückgreifen und sehen so, ah, während Corona hat die Regierung die gesamte Wirtschaft einfach lahmgelegt, um Menschenleben zu retten. Und man kann über diese Maßnahmen diskutieren. Aber es ist erstmal Fakt, dass es politische Entscheidungsmöglichkeiten gibt, die die Klimakrise abwenden würden. Nämlich zum Beispiel unsere Verschwendungswirtschaft lahmlegen. Und es ist aber auch ein spiritueller Teil in mir, der auch einfach weiß, so, ha, große und schnelle Bewusstseinsveränderungen in einer Welt, die auch noch so verbunden ist wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, sind auch möglich. Und da bin ich halt auch so, ja, genau. Und vielleicht, wenn wir uns alle reinhängen, kriegen wir es auch noch hin, das große Ganze zu verändern, auch zum Besseren zu verändern, bevor es irgendwie komplett den Bach runtergeht.
Und wie siehst du die Dynamik im Kontext, jetzt mal so einen Begriff zu verwenden, der Generationengerechtigkeit oder dieser Dynamik zwischen den Generationen, ne? Also die letzte Generation oder auch viele Aktivisten, jetzt vor ein paar Jahren die ganze Fridays for Future-Bewegung, also wo junge Menschen sagen, so geht es nicht und auch mit einer gewissen Wut und Verzweiflung da sind, auch sowas wie Klimaangst da bei jungen Menschen eine Rolle spielt, oder überhaupt dieses Gefühl, in eine Welt geboren zu sein, die so unsicher ist und auch ja, eine Zukunft bereithält, die nicht besonders ja, einfach aussieht. Und einer Generation, ne, die jetzt Regierungsverantwortung übernimmt, selbst ein Teil dieser Generation wie die Grünen, die ja auch angetreten sind für den Wandel der Gesellschaft und sich daran versucht haben, sage ich jetzt mal, aber doch irgendwie auch, ja, wir in der Situation sind, wo dieser Wandel, auch wenn man jetzt so dieses ganze ökosoziale Wandelbewegung anschaut, wo man sagt, ja, irgendwie dieser Wandel, den wir erhofft haben sage ich mal, politischen Wege oder Einflussnahme durch Demonstrationen und Aktionen und NGOs und so, irgendwie funktioniert das nicht. Ist es für dich auch eine Generationenfrage oder wie siehst du das in diesem Kontext?
Was du ja, also so, was du ja letztlich implizierst, ist, gebe ich denen eine Schuld und bin ich wütend auf die. Und ich bin ja so ein bisschen zwischen den Welten, also ich bin 39, was mich ja auch irgendwie keinen typischen Aktivisten macht. Aber unabhängig davon, also ich glaube nicht an das Prinzip Schuld, ich glaube es aber an das Prinzip Verantwortung. Und du hast es ja auch selber gesagt, da gehen Leute gerade in Regierungsverantwortung. Und auch unabhängig davon, wenn ich 60 bin, dann habe ich qua meiner vielen Arbeitsjahre wahrscheinlich mehr Ressourcen zur Verfügung, als wenn ich 19 bin oder 20. Aber wenn ich 60 bin, dann habe ich jetzt noch 25 schöne Jahre, die werden so wahrscheinlich ganz okay schön und dann trete ich ab. Wenn ich jetzt 20 bin, dann werde ich hungern an irgendeinem Punkt. Und dann sehe ich es schon als eine Frage der Verantwortung, dass Menschen, die gerade Geld und Einfluss und Ressourcen haben, sich auch einsetzen für Menschen, die das nicht haben. Also das ist einfach für mich eine Frage der Gerechtigkeit. Man kann es auch andersrum drehen. Also diese Ressourcen, die da angehäuft wurden, angenommen, ich habe sie sogar selbst erarbeitet, was ich jetzt sage, obwohl, nee. Also ich saß mal in einer Gefängniszelle mit mit Jan auch von der letzten Generation. Und Jan ist Chemiker, ich glaube promoviert, arbeitet bei einem Unternehmen, das irgendwelche Normen für Rohre in der Chemieproduktion macht. So eine typische deutsche, hyperspezielle Nummer. Hat er sehr gut verdient, fliegt um die Welt, um manche DIN-Normen zu vereinheitlichen und so. Und er sagte, er hätte sich auch mal umgeguckt und hätte sein Haus gesehen und seine schicken Anzüge und sein Auto und war so, Moment, das kann ich mit meiner Arbeitskraft gar nicht alles hergestellt haben. Das muss auf Ausbeutung basieren. Das muss darauf basieren, dass ich von anderen Leuten mehr raube, als ich ihnen zurückgebe. Und da hat er sein Privileg verstanden und hat gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich gehe jetzt zur letzten Generation. Das ist Verantwortungsübernahme. Und das würde ich auch von Menschen, die sind, und Jan, das würde ich schätzen, 57, das würde ich von solchen Menschen erwarten. Sind die schuld? Nee. Also ich habe auch bis 2017, 18, habe ich nicht an die Klimakrise geglaubt. Und ich bin, also ich, wie du gesagt hast, ich habe für den Spiegel und die Zeit geschrieben. Aber ich war immer so, naja, da scheint es eine Diskussion zu geben. Manche sagen, es gibt es, andere sagen, es gibt es nicht. Da scheint es eine wissenschaftliche Debatte zu geben. Ich bin kein Öko, ich interessiere mich nicht für Umweltthemen. Ich habe irgendwie, ich muss über den Krieg und über Afghanistan schreiben und habe mich nicht so um Rechnung gekümmert. Ich wurde auch belogen. Also ich wurde auch von den 1%, den Ölkonzernen, ihren Lobbys belogen und habe das auch geglaubt. I don't blame anyone. Aber Verantwortung übernehmen, ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch die älteren Generationen.
Und wie erlebst du das in der neuen Generation, also die Menschen, die dort hinkommen, gibt es, also da gibt es ja wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Altersspektrum, oder wie erlebst du da diese Beziehung zwischen den Generationen. Ist es da ein Thema oder eher nicht? Oder verbindet man sich einfach in dem gemeinsamen Anliegen? Oder wie erlebst du das da?
Für mich ist die neue Generation einer der wenigen Orte, wo ich tatsächlich mit Älteren, also ja, ich bin ja wirklich dazwischen, aber denen ist einer der wenigen Orte, die ich erlebe, wo Alt und Jung tatsächlich einfach zusammenarbeiten und in einer großen Selbstverständlichkeit. Und das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass halt es oft Studis sind und Schülerinnen, die halt die Zeit haben, was zu tun und dann auch wieder RentnerInnen. Und deswegen sind, glaube ich, auch Menschen in meinem Alter so wenig da, weil die halt in ihren Jobs und mit ihren Kindern und mit ihren Hypotheken einfach da drin hängen und nicht sagen können, okay, ich schmeiße jetzt alles hin, lebe von wenig Geld und riskiere Gefängnisstrafen. Aber da ist auf jeden Fall super viel. Also so, ich habe einmal auf der Straße geklebt, zusammen mit Karl Breik und Ernst Reuter. Nee, warte mal, Ernst. Egal. Und die sind beide über 70. Und das einfach zu erleben, wie diese beiden, also das war so inspirierend, wenn die beiden das noch machen können. Und Karl war gerade 5 Monate im Gefängnis. Wenn die das machen können, dann kann ich das doch auf jeden Fall machen. Und witzigerweise, Helen hat jetzt aber auch vorgeschlagen, dass wir einen Helen Britt, die auch bei der neuen Generation ist, hat auch vorgeschlagen, dass wir einen ganz expliziten Austausch machen zwischen jungen und alten Menschen. Weil das halt auch einfach ganz viel Wertschätzung gibt und die einfach mal auszusprechen, ist ja voll schön.
Naja, und vielleicht auch eine Notwendigkeit, um irgendwie auch, sag mal, Kräfte zu verbinden, oder? Also ich meine, die Menschen, die jetzt da zu euch kommen, ja, vielleicht manche sind da irgendwie gerade drauf gestoßen, dass das jetzt ein Thema ist und oder haben so ein Erlebnis gehabt, wie dieser Chemiker, den du beschrieben hast. Und gleichzeitig gibt es ja Menschen, die in unterschiedlicher Form auch schon viele Jahre irgendwie für, ja, irgendwie den Wandel zumindest unterstützen, vielleicht auch in irgendwelchen Projekten versucht haben voranzubringen, die ganze ökologische Bewegung, ne, von, was weiß ich, anderen Formen von Landwirtschaft, Gemeinschaften. Also da ist ja was passiert, so, was aber nicht die Wirksamkeit hat, die wahrscheinlich ja alle diese Menschen sich erhofft haben. Und vielleicht ist es ja auch ja notwendig, da so ein eben so ein Generationendialog irgendwie lebendig zu machen, der auch ja, sage ich mal, dieses vielleicht diese Wandelbereitschaft, die doch irgendwie vorhanden ist in vielen Menschen, irgendwie hervor, wie soll man sagen, hervorbringt, weil man sich gegenseitig unterstützt oder so. Siehst du das als ein Teil auch von sage ich mal, aktivistischem Tun, da solche Dialoge oder solche Verbindungen irgendwie anzustoßen oder zu unterstützen?
Einer der zentralen Sätze der neuen Generation ist ja, der Mensch ist im Grunde gut. Wir sind doch klar auf der Arbeit von Rüdger Brechmann. Und deswegen machen wir ja, oder was wir ja machen, ist ja zum einen Protest, wie wir es von der letzten Generation kennen, aber auch ganz viel zum Thema Versammlungen. Also wir machen zweimal im Jahr unser eigenes Parlament der Menschen, wo entsprechend analog zu einem Bürgerrat, zu einem Bürgerinnenrat Menschen zusammenkommen aus allen möglichen Ecken Deutschlands, aus allen möglichen verschiedenen demografischen Kategorien, um miteinander zu sprechen. Und es ist ja das Verrückte, dass Bürgerräte zeigen, dass alle Menschen eigentlich die gleichen Interessen haben. Sicherheit, Freiheit, eine gute Zukunft für ihre Kinder. Und die Bürgerräte, selbst der von der Regierung eingesetzte Bürgerrat zum Thema Klima in Frankreich, ist ja zu radikalen Schlüssen gekommen. Wie zum Beispiel keine Inlandsflüge mehr, die auch mit dem Zug in unter 4 Stunden gemacht werden könnten. Und sowas wird dann alles wieder nicht umgesetzt. Ne? Die Regierungen sagen so, ah nee, das machen wir jetzt doch nicht. Aber es zeigt ja, dass Menschen erstmal, wenn sie in das richtige Setting gesetzt werden, lebensbejahende Entscheidungen treffen. Und dass wir nur alle gerade gegeneinander aufgehetzt sind und uns an die Gurgel gehen, weil das System halt so beschissen auf Trennung basiert. Und Dominanz und Ausbeutung und diese Sachen verstärkt. Und deswegen ist es, glaube ich, super wertvoll, Räume zu schaffen, in denen Generationen sich treffen können. In denen auch so, ich habe doch auch, also so, ich hatte vor ein paar Monaten, habe ich mich mit meinem Großvater auseinandergesetzt. Und beide meine Großväter haben im Weltkrieg gekämpft und sind zurückgekommen, völlig kriegstraumatisiert, haben meine Eltern verprügelt und entsprechend wenig emotional verfügbar waren auch meine Eltern in meiner Kindheit. Und ich habe lange halt meine Großväter einfach als Problem gesehen, bis ich dann auch anerkennen konnte, so, naja, die haben es auch probiert, so gut sie konnten, ihre Familien durchzubringen. Also der Vater meiner Mutter hat 4 Jobs zeitweise gearbeitet, von morgens 4 in der Backstube bis abends um 8, dass er nach Hause kam von seinem 4. Job an dem Tag, um seine Familie durchzubringen. War er irgendwie ein Arschloch? Ja, in manchen Bereichen ja. Hat er trotzdem versucht, seine Familie durchzubringen? Ja, auch. Und ich glaube, das auch erstmal anzuerkennen beieinander, dass wir alles versuchen, so gut zu machen wie möglich und dann halt Räume schaffen, in denen wir gemeinsam das auch gut machen können. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die sich die neue Generation auf politischer Ebene gesetzt hat.
Und was du ansprichst, heißt ja auch, dass, also dass es da doch eine große Diskrepanz gibt, also zwischen dem, was wir, was als, also was uns als Menschen eigentlich möglich ist, zusammen, also wo du das ansprichst, denn wir sind im Grunde gut und wir kommen zu guten Entscheidungen. Und diesen systemischen Zwängen und Strukturen, in denen wir sind. Und dazu gehört natürlich, ja, das ganze Wirtschaftssystem, aber auch das ganze digitale System, das ja alles ganz stark diese, ja, ist vielleicht auch nur so ein Schlagwort, aber diese Polarisierung stärkt. Also sich gar nicht mehr miteinander direkt auszutauschen. Also ich rede jetzt, gehe jetzt mal hin zu so einem von der letzten Generation, der da sich da anklebt und frage ihn mal, was ihn da eigentlich bewegt, sondern ich gucke auf meinen News-Channel und weiß jetzt, das sind Verrückte oder so. Also und Also was du ansprichst, ist ja auch, dass es eigentlich auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist und auch notwendig ist, diese Räume von direkter Begegnung wieder zu gestalten oder zurückzuerobern oder neu zu gründen, wo dieser Austausch möglich ist. Und wenn ich verstehe, das Parlament der Menschen ist so ein Versuch. Siehst du das auch, also siehst du dieses, wie soll man sagen, dieses Dilemma auch, dass dieser direkte Kontakt eigentlich etwas ist, was doch relativ selten möglich ist oder unterstützt wird?
Voll klar, ich meine, du sagst es selber, wie Social Media ist darauf aufgebaut, dass wir uns streiten. So, ne, die Algorithmen belohnen es, wenn wir uns streiten. Und die Algorithmen tun das, weil sie wissen, dass Menschen dann länger da bleiben und das bedeutet mehr Profit für ihre Aktionäre und Besitzer. So, und Social Media ist der größte Raum, in dem Kommunikation in unserer Gesellschaft stattfindet. Man könnte sich auch, also man wagt doch einfach mal gerade das Gedankenexperiment, dass Mark Zuckerberg, er hat die Wahl, den Algorithmus so umzustellen, dass prosoziales Verhalten oder liebevolles Verhalten, dass das vom Algorithmus belohnt werden würde. Er hat die Wahl, unsere Welt zu einem liebevolleren Ort zu machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, der ist auch in systemischen Zwängen und der muss, ne, Profit abliefern und. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass er sich zumindest dafür einsetzen könnte und es aber nicht tut. Mindblowing. Was mich ein bisschen aufstößt, wenn du es formulierst, ist, ob das eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist, diese Räume wieder zu schaffen. Das ist so technokratisches Vokabular, was uns, glaube ich, nicht weiterbringt. Ich glaube, das ist genau diese Sterilisierung und diese Technokratisierung von Sprache und Gesellschaft, die uns eigentlich dahin geführt hat, wo wir sind. Also es ist doch einfach nur schön, Menschen zusammenzubringen und sie dabei zu erleben, wie sie sich gut verstehen und eine gute Lösung erarbeiten. Wenn du möchtest, könnte man das auch einfach als heilige Arbeit bezeichnen, genau das zu machen, Menschen einfach so zusammenzubringen. Ich empfinde das nicht als Technokrat oder als zivilgesellschaftliche Aufgabe, sondern als gut, schön und richtig. Und es ist schon deswegen auch richtig, das zu machen. Ob das jemals von Erfolg gekrönt sein werden wird, was wir hier machen, oder ob wir hier gerade unsere Zeit verschwenden, das habe ich keine Ahnung. Und es ändert ja nichts daran, dass ich gerade das Gefühl habe, einigen Menschen schaffe ich jeden Tag die Möglichkeit, irgendwie in solchen Räumen zu sein. Und das ist ja an sich schon genug.
Und wie erlebst du das? Oder vielleicht anders gefragt, wenn ihr jetzt dieses Parlament der Menschen macht und also ihr habt ja eine Veranstaltung gemacht in Berlin und kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr versucht, so einen heilenden, heiligen Raum vielleicht, so einen Raum von, wo sich dieses schöne, gute, wahre zeigen kann, wie er das gestaltet oder was für dich aus deiner Erfahrung dafür wichtig ist, dass es überhaupt möglich ist. Das ist ja nicht so, also es braucht ja auch einen bestimmten Rahmen, wo das möglich ist.
Ja, das ist auch ein spannendes Experiment. Also, Jascha Rohr hat das erste Parlament moderiert, als jemand, der sonst auch Bürgerräte für die Bundesregierung moderiert. Und gleichzeitig war eine Freundin von mir da, die sehr aus einer spirituellen Ecke kommt. Und der Spiegel und die Taz saßen jeweils mit einem Reporter die ganzen 3 Tage mit in diesem großen Kuppelzelt, das wir auf die Wiese vor dem Bundestag gestellt haben. Und für mich war das auch ein Moment von, hier clashen auch Welten, die ich in meinem Leben vereine, die ich aber öffentlich nicht vereinen würde. Weil da ist so, ich weiß, wie ein Spiegelreporter denkt. Der kann nur Dinge berichten, die schlecht sind. Und alles, was schön ist, kann er nur mit einer zynischen Linse begutachten, das als albern und naiv beurteilen und sich darüber lustig machen, weil das halt die Weltsicht vom Spiegel ist. Und dann hat meine Freundin Alex Meditationen angeboten, angeleitet. Und irgendwann standen die Leute alle im Kreis auf der Wiese vom Bundestag und sowas und haben sich an den Händen gehalten. Und ich bin, ein Teil von mir ist tausend Tode gestorben, weil ich ganz genau wusste, was der Spiegel daraus machen würde. Und mir das peinlich war. Und ein anderer Teil lebt, von mir lebt ganz tief in dieser Kultur. Also, ich wohne in der Hausgemeinschaft und wir haben Singkreise hier. So, ne, ich kenne das beides. Und über diesem Parlament stand als Titel Aufbruch in eine neue Welt. Und der Spiegel hat dann das getan, was zu erwarten war. Er hat sich halt darüber lustig gemacht. Die Überschrift war dann Therapiestunde für die Demokratie. Nicht die schlimmste Überschrift, aber wenn man, glaube ich, die Leserschaft im Spiegel anguckt, das sind Männer, weiße Männer über 50 vor allem, die finden halt Therapie jetzt erstmal irgendwie ein bisschen bescheuert, ne? Und wenn du fragst, wie man das macht, dann ist es halt nicht nur das Meditieren. Ich habe auch ein Problem mit den ganzen Leuten, die nur zu Hause sitzen und meditieren und Singkreis machen und Kakao trinken und sagen, dadurch mache ich jetzt die Welt einen besseren Ort. Aber diesen Teil reinbringen in eine Welt, die auf Deliberation beruht, also erstmal auch auf der Anerkennung, dass wir eine Ratio haben und die auch wichtig ist und die auch eine Funktion hat, aber der Ratio halt nicht die gesamte Welt auf dem Silbertablett überreichen. Ich glaube, es ist diese Kombination von anerkennen, dass wir spirituelle Wesen sind, anerkennen, dass wir emotionale Wesen sind und aber auch gleichzeitig es halt Dinge gibt, die es einfach gut ist, wo wir es einfach mal ausdiskutieren. Ich glaube, da ist der Sweet Spot, den wir finden müssen.
Und wie erlebst du das in deinem eigenen? Also du hast ja jetzt schon das schon angesprochen, aber ich finde es spannend auch, wie, wenn ich das, also wie ich dich höre, versuchst du ja diese Welten zu verbinden, also dieses Aktivistische, auch ein gewisse auch kritisch zu durchdringen, was da eigentlich geschieht, systemisch, also was da auch systemisch, politisch, gesellschaftlich geschieht, also da tiefer zu blicken. Und kritisch zu denken und gleichzeitig auch sprichst du von heiligen, heilenden Räumen und von dieser Wichtigkeit auch wirklich die menschliche Begegnung wieder zu entdecken als was zutiefst Schönes und Heiliges. Und wie kommt es für dich zusammen oder wie lebt es in dir? Diese Verbindung.
Gandhi hat, ich habe mich ganz lange gefragt, was bedeutet der Titel von Gandhis Autobiografie? Der Titel von Gandhis Autobiografie ist Meine Experimente mit der Wahrheit. Und ich habe ganz lange damit gekämpft, zu verstehen, was Wahrheit da bedeutet. Weil in der postmodernen Lesart, in der ich aufgewachsen bin, gibt es keine Wahrheit. Da gibt es Fakten vielleicht, aber eigentlich die auch nicht. Und was ist dann Wahrheit? Und ich habe echt lange damit gekämpft. Und bis ich für mich die Interpretation gefunden habe, dass Wahrheit halt für Gandhi bedeutet, dass erstmal wir alle verbunden sind und alle gleich und alle irgendwie schön und gut. Und dass wir alle Teil vom großen Ganzen sind, dass wir alle eins sind. Das ist diese Wahrheit, die er für sich erkannt hat. Und er hat dann Experimente gestartet, um zu gucken, wie kann ich diese Wahrheit auch leben. Und seine Antwort war Gewaltfreiheit. Seine Antwort war, wie kann ich eine gewaltfreie Haltung kultivieren, in der ich natürlich inkarniert in meinem Körper darauf angewiesen bin, auf Spaltung, auf Separation, auf Töten, ne? Also und. Und trotzdem so gewaltfrei oder so sehr im Bewusstsein dieser Wahrheit leben kann wie möglich. Und ich weiß nicht, ob du Gene Sharp kennst, aber Gene Sharp hat ja dann so ein bisschen, das ist so der Papst der gewaltfreien Protestform im Westen. Und er hat im Prinzip die Formen, die Gandhi gefunden hat, wie irgendwie Streik und Opferbereitschaft und so, hat er übersetzt in halt Protestformen. Und das funktioniert ja auch. Also die letzte Generation hatte ja eine gewaltfreie Protestform. Und ich glaube, wo ich gerade bin an dem Punkt, ist so, wie können wir den spirituellen Ursprung dessen, was Gewaltfreiheit ist, eigentlich wieder für uns entdecken und leben. Und für mich kommen eigentlich also mein, wie du sagst, analytisches Durchdringen des Systemischen Und aber auch die Anerkennung, dass wir alle eins sind. Wo kommt das zusammen? Ich glaube, also für mich in der Gewaltfreiheit, aber nicht in der Gewaltfreiheit, die, wie gesagt, irgendwie nur das als Taktik, als Technik, wie ich Proteste designe, verstehe, sondern auch als Anerkennung der spirituellen Dimension dessen.
Und siehst du dann den, also wenn du also wie siehst du diese Aspekte, wenn du auch von einem Wandel unseres gesellschaftlichen Systems sprichst oder unserer Lebensform? Weil das würde ja dann auch beides umfassen. Ich meine, das ist auch ein bisschen natürlich der Ansatz, den wir mit Evolve verfolgen, dass es eigentlich beides braucht, ne? Also es braucht sozusagen eine Wiederanbindung an diese tieferen Wahrheiten des Menschseins, mal so ausgesprochen, dass eben wir verbunden sind, dass wir nicht getrennt sind voneinander, auch nicht getrennt von dem lebendigen Welt und ihren Wesen und gleichzeitig eben auch, dass eben nicht ausreicht, einfach diese Verbundenheit für mich irgendwie zu leben oder mit ein paar Leuten, die auch irgendwie so drauf sind, sage ich jetzt mal, oder eben vielleicht so ein spirituelles Interesse haben, sondern dass das auch irgendwie wirksam werden muss, gesellschaftlich und vielleicht auch ein Grund, warum sich nichts ändert, eben auch daran liegt, dass, du hast es ja schon angesprochen, ne, dass es so auch viele dieser Ansätze auch in der Ökologiebewegung eher auch ein bisschen ja technisch, technokratisch irgendwie, ja, wie man jetzt irgendwie ein bisschen Grad weniger erreicht und alle möglichen quantifizierbaren Messdaten verändert, aber es eben doch, und das ist jetzt auch meine Überzeugung irgendwie, auch nicht geht ohne einen Bewusstseinswandel. Und na gut, ist jetzt keine Frage, aber
Aber ich finde das spannend. Also ich finde es auch spannend, mit dir zu diskutieren, weil ich da auch gerade, also weil das Gedanken sind, die ich gerade jetzt auch in meinem Kopf rumtrage. Aber ich glaube, es ist gar kein Zusammenbringen von diesen beiden Welten. Weil das Geile an Gandhi ist ja, der hat nicht zwei Welten zusammengebracht, sondern das eine hat sich zwingend aus dem anderen ergeben. Also so, er ist ja nicht hin so, ich meditiere jetzt, damit ich dann gute Politik machen kann, sondern aus seiner Einsicht in die Wahrheit hat sich ja seine Politik einfach ergeben. Also Kolonialismus war für ihn halt Unwahrheit. Ne? Der Kolonialismus beruht darauf, dass braune Menschen weniger wert sind als weiße Menschen, dass es ein Oben und Unten gibt. Und das ist halt Unwahrheit. Und sich der gegenüberstellen und dann Politik zu machen, war jetzt nicht so, ich mache hier drüben Politik und hier ist meine Spiritualität, sondern eigentlich sind das die gleichen Experimente mit der Wahrheit. Meine Kinder auf eine gewisse Art und Weise großzuziehen, mit meiner Frau so und so umzugehen, nur vegan zu essen, zu fasten, einen Hungerstreik zu machen, mich von der Polizei verprügeln lassen, dem britischen Oberkolonialisten in Indien einen Brief zu schreiben, dem ich ihn auffordere, das Land zu verlassen. Das waren für ihn keine getrennten Sphären, sondern das ergab sich ja, das weißt du alles wahrscheinlich, aber das ergab sich ja, das war für ihn kein Zusammenbringen. Und klar, im Westen haben wir diese Dualität und deswegen müssen wir hier vielleicht wieder was zusammenbringen. Aber lass uns das doch vielleicht sein lassen, das zu versuchen zusammenzubringen, sondern einfach, ja, weiß nicht, es sind neue Gedanken. Ich habe das auch nicht zu Ende gedacht, aber so, das ist ja das Spannende und Radikale daran, was Gandhi gemacht hat.
Naja, und es zeigt ja auch, wie ein gewisses getrenntes Denken auch in uns eingedrungen ist, sage ich mal, ne? Also, dass man sozusagen diese Sphären überhaupt auseinander nimmt oder auseinander trennt. Und es stimmt ja für alle, oder vielleicht nicht für alle, aber doch für viele spirituelle Traditionen, dass aus einer tiefen Erfahrung dieser Wahrheit auch ein anderes Handeln kommt, ne? Ich meine, dann gibt es das Bodhisattva-Ideal im Buddhismus und natürlich Barmherzigkeit im Christentum. Das kann man ja überall zurückverfolgen. Aber sobald sich Religionen dann eben auch zu Institutionen werden, mit bestimmten Machtstrukturen verbinden, dann kommt wieder so eine Trennung hinein. So, und in unserer Gesellschaft ist es ja noch mehr. Dann sagt man, wir sind jetzt säkular und meditieren kann man vielleicht, wenn man Langeweile hat, aber es hat jetzt nichts zu bedeuten für die Gesellschaft und so. Also das, Und das finde ich ganz schön, wie du sagst. Also es braucht da vielleicht auch wieder so einen Sprung, wie soll man sagen, ganz auf den Grund, wer wir eigentlich als Menschen sind, dass diese Dinge eigentlich nicht getrennt sind, wenn sie eben wirklich aus dem Inneren kommen oder aus der inneren Erfahrung. Weil wenn du eine tiefe Erfahrung machst, glaube ich, von ja, Verbundenheit mit der Welt, dann gehst du anders um mit jemandem, den du dann triffst, oder auch einem Baum oder was weiß ich, einer Kuh. Dann gehen bestimmte Dinge auch nicht mehr,
Ja,
außer du versuchst oder außer du gehst halt wieder in irgendwelche Glaubenssysteme, die dir das dann sagen, ja, es ist eben doch nur ein Tier und das kannst du schon machen und so.
genau, da finde ich voll spannend, dich zu hören, weil ich glaube, man kann schon voll gut, wie du schon sagst, man kann voll gut jedes Wochenende Ayahuasca trinken oder jedes dritte und trotzdem einen Corporate Job irgendwo haben und in Krypto investieren. Ich meine, diese Menschen gibt es ja zuhauf. Und ich frage mich, ob sich das ändert, wenn man tatsächlich anfängt, opferbereit zu sein. Und ich will Opfer gar nicht überhöhen. Auch ich habe viel in der Bibel gelesen in letzter Zeit. Also Jesus hat sehr viele Sachen gemacht, außer sich ans Kreuz schlagen lassen. Und es wird immer dieses sich ans Kreuz schlagen lassen, wird immer so groß aufgeblasen und dass er irgendwie Partys geworfen hat und irgendwie einfach Dinnerpartys, wird irgendwie so sehr unterschlagen. Anyways, ich will das Opfer gar nicht überhöhen, aber es geht dir scheiße und daraus heraus hast du aber ein Wachstum und auch vielleicht eine Realness in deiner Auseinandersetzung mit der Welt, ist so die eine Seite der Medaille. Und die andere, wie du auch sagst, so, dann kommt wieder Religion rein und dann gibt es wieder Machtverhältnisse. Dieses so, okay, vielleicht muss ich auch einfach schon anfangen, die Füße zu waschen. Weißt du, wie halt einfach spirituellen Führer und immer angefangen haben, so, okay, ich muss auch demütig bleiben und ich mache das, indem ich halt solche Akte ausführe. Aber wenn man sowas ja laut sagt in unserer Gesellschaft, gilt man ja als komplett verrückt und wird wahrscheinlich also so. Aber da wird es auch irgendwo spannend. Und da hänge ich auf jeden Fall gedanklich gerade und bin so, naja, das ist nicht besonders guter Interview-Content gerade, aber das sind so die Edges, an denen ich irgendwie gerade rumhänge. So, wie machen wir sowas?
Und bei der Frage, wie machen wir sowas, vielleicht nochmal um dieses Thema mit den Generationen so aufzugreifen, spielt da für dich eine Rolle? Also gut, du hast es ja schon, also spielen da für dich Vorbilder eine Rolle? Ich meine, du sprichst natürlich von Gandhi, das ist ja schon so etwas. Aber auch, also, wie soll man sagen, mit der Frage, wie macht man das jetzt, hat man sich ja in verschiedenen Bezügen, ne, politischen, spirituellen, auch an Vorbilder gewandt oder Älteste. Im indigenen Kontext gibt es dann Älteste, die sozusagen ein Stück weit vielleicht zeigen, ah ja, so könnte es gehen. Denkst du, dass es so etwas braucht? Gibt es sowas für dich? Erlebst du sowas? Beziehungen, wo du sagst, ja, da ist jemand, ein Mentor oder vielleicht sogar ein Ältester, der mir irgendwie Impulse gibt, oder bist du vielleicht für andere so etwas? Wie erlebst du das?
Also genau, ich hab gerade geguckt, welche Bücher ich hier rumliegen habe. Ist eklektisch. Das ist Thomas à Kempis, die Nachfolge Christi, dann ist es Ram Dass, dann Mutter Teresa und Starhawk. Das wären jetzt so irgendwie so vier Autorinnen, die hier gerade um mich rumliegen, aber die sind natürlich. Nee, Starhawk lebt noch. Dann war ich gerade in Tamera und ich muss sagen, Tamera war jetzt nicht die eine Person, doch es gab eine ältere Frau, Barbara, die ich die ganze Frage, wie ich die nochmal kontaktieren kann, weil die so weise war und ich möchte von der lernen, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie da ansprechen kann oder soll, mit welcher Frage. Dann fand ich aber Tamera einfach als Schule. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich habe eine Schule gefunden, wo ich lernen kann, was ich vorher nicht hatte. Und dann ist es Roger Hallam tatsächlich, der Gründer von Extinction Rebellion England, dem ja auch diese vielen Antisemitismusvorwürfe gemacht wurden, in Deutschland. Und mit dem, dessen Sachen ich lese und den ich auch persönlich kenne und der sehr interessant über Spiritualität und Politik nachdenkt und sehr, sehr interessant darüber publiziert. Der hat einen sechsteiligen Podcast auch herausgebracht, The Spirit of the Revolution. Und der ist teilweise noch sehr instrumentell. Manchmal denke ich auch, er hat das Gefühl, er benutzt nur Spiritualität, um Aktivismus besser zu machen. Und ich habe mich aber in den letzten Tagen öfters mit ihm unterhalten und er sieht auch, dass darunter liegende. So, also das sind Menschen und es ist mal zu meinem Leidwesen sind das sehr viele Männer. Wenn du Frauen hast und wenn du auch noch Leute weißt, wo ich gucken sollte, wäre ich super offen. Weil ich suche das. Ich weiß, also du siehst ja, ich habe voll die Fragen und ich würde das gerne machen. Und qua meines Alters und meiner Lebenserfahrung gibt es bestimmt Menschen, die auch sagen so, ah, ich höre mir mal an, was Raphael sagt. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so viel älter ist als die anderen, dass die so denken so, ah, hier ist mein irgendwas. So.
Und vielleicht nochmal auch darauf Bezug nehmen, du hast gerade von der Revolution gesprochen und das ist ja auch etwas, was dir oder auch euch in der neuen Generation wichtig ist, das auch anzusprechen, dass es eine Revolution braucht, eine gewaltfreie Revolution. Und Revolution ist ja erstmal ein ziemlich auch belasteter Begriff und großer Begriff und alles Mögliche ist damit verbunden. Warum? Und naja, das stimmt sicher nicht jetzt immer und vielleicht sogar nicht in den meisten Fällen, aber es hat doch ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine junge Energie, ne? Revolution sozusagen kommt aus einem Impuls, okay. Es reicht nicht, wenn wir hier da mal so ein paar Stellschrauben ändern oder so ein paar Gesetze oder irgendwie, sondern es braucht richtig was Radikales. Warum nehmt ihr das als einen Bezugspunkt und sagt, wir brauchen eine Revolution?
Ich glaube, weil es wahr ist. Also das auch so in Bezug auf Wahrheit, ist richtig spannend. Ich hätte mich vor einem Jahr, oder vielleicht war das ziemlich genau vor einem Jahr mittlerweile, vielleicht vor anderthalb, hätte ich mich nie getraut, mich öffentlich hinzustellen und zu sagen, wir brauchen eine Revolution. Weil ich dachte immer, das ist öffentlicher Selbstmord, Suizid. Und dann war ich auf einer Konferenz von Marco Bülow, den ich sehr schätze, dem ehemaligen SPD-Abgeordneten. Und da sollte es irgendwie, es war der alternative Weltklimagipfel. Ich mache jetzt fast forward, aber alle haben einfach, da saßen nur Organizer, nur Aktivistinnen im Publikum. Und es ging dann wieder um irgendwelche Climate Charts und dass wir doch vegan essen sollten und so. Und ich war so wütend. Und wann ich war so im hinteren Drittel, sollte ich dann auch sprechen. Und ich hätte nichts vorbereitet, weil ich nicht so. Und dann bin ich einfach nach vorne gegangen und war so, das ist alles Scheiße, was hier geredet wird. Das ist alles Scheiße. Das ist alles, ihr denkt alle noch im System. Das ist alles systemimmanent. Und ihr wisst so gut wie ich, dass in diesem System das auf Wirtschaft, das auf Wirtschaftswachstum und Trennung basiert, wird es keinen fucking Wandel geben. Was wir brauchen, ist eine Revolution. Und es gab den meisten Applaus an den ganzen verdammten Abend. Weil es alle wissen, weil es alle spüren, dass halt inkrementeller Wandel einfach uns nirgendwo mehr hinführen wird. Show me the person. Also wirklich, so selbst bei der CDU würde mich irgendwie wundern, wenn die noch daran glauben, dass wir aus dieser ganzen, aus dem ganzen Schlamassel noch rauskommen, wenn wir nicht ganz viel, ganz schnell, ganz anders machen. Und der Weltklimarat, selbst, also der Weltklimarat hat mal geschrieben, wir brauchen sofortigen, weitreichenden, umfassenden, nie dagewesenen Wandel in allen Bereichen unserer Gesellschaft. In drei Kategorien. Und das ist halt eine Revolution. Nie dagewesener, umfassender. Ich gucke es dir nochmal, ich schicke es dir auch nochmal als Zitat. Nie dagewesener, schneller, umfassender Wandel in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Ich glaube, das war's. So, das ist halt in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Na, wenn das nicht eine Revolution ist, dann what is? Und das sagt das höchste klimawissenschaftliche Gremium der fucking Welt. Und deswegen, das hat natürlich eine junge Energie und alle denken an Che Guevara und im schlimmsten Fall denkt man an die Guillotine. Aber es ist halt auch einfach wahr.
Ja, und ich glaube, das hat auch irgendwie eine Kraft, ne? Und was mich, wo du das nochmal gerade sagst, was mich daran erinnert, auch, dass es ja, also das es ist eine politische Energie, eine junge politische Energie, wenn man es mal so nennt, oder jedenfalls erneuernde, aber es ist auch eine spirituelle Energie, ne? Also auch viel, also ein Jesus oder ein Buddha, die haben das vielleicht nicht so gesagt, aber sie haben es gemeint, ne? Die haben sozusagen eigentlich eine Revolution angezettelt, die Werte, die beherrschend waren, bestimmte Verhältnisse zwischen den Klassen, ökonomische Verhältnisse total in Frage gestellt haben, weil sie gemerkt haben, da ist ganz viel Lüge drin. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, wo sich das verbindet. Für mich auch, ne? Weil das ja eine Einsicht ist, die wirklich nicht viel braucht, ne? Dass wir eine Lebensform haben, die nicht funktioniert und die einfach auf dem Abgrund zuläuft, wie immer das da aussieht oder so, aber dass auch nicht in Abrede stellen, dass ganz viel entstanden ist, auch durch die Aufklärung und alles Mögliche. Also es ist ja jetzt nicht nur jetzt so ein dunkles Bild, aber es ist eben doch eine Situation, wo es ein Moment ist, wie an vielen Momenten auch der Menschheitsgeschichte, wo Menschheit sich neu erfinden muss. Und deshalb finde ich das gar nicht so abwegig und irgendwie auch befreiend. Also wo ich das gesehen habe, wo du das sagst, hat mich das eigentlich auch eher, habe ich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, weil es einfach so ist, dass es so nicht weitergehen kann. Ne? Und ich meine, das Gefährliche ist ja daran, und das hast du ja auch mal angesprochen, was wir jetzt in Amerika erleben, ist auch eine Art von Revolution. Das wird natürlich nicht so benannt, weil es mehr so eine wie nennt man das? Revolution, ich weiß nicht, was es da für ein Wort gibt, aber es wird die Gesellschaft radikal umgestaltet hin zu einem autokratischen Staat. Ne? Und das könnte ja hier, also mittlerweile, ja, wie du das ansprichst, ist es, man denkt immer, Deutschland wird das nicht passieren, aber es gibt schon sehr starke Kräfte, die das auch gut finden würden, sage ich mal. Und deshalb sind wir vielleicht in einer besonderen Situation, wo das genau auch nochmal so ein Aufreißen braucht in was ganz Neues.
Also, ich habe 2 Jahre in Ostdeutschland gelebt und viel über den Rechtsruck da gearbeitet, noch als Reporter. Und letztlich, also so, es wird wieder eine Finanzkrise kommen, so wie wir das 2008 erlebt haben. Wird es sehr bald mit dem, was Trump macht, einfach wieder so eine massive Finanzkrise geben. Mit dem Unterschied, dass heute die Finanzmärkte ungefähr viermal so groß sind wie damals und die Welt noch viel vernetzter als damals und die Hauptakteure aber überhaupt nicht mehr auf einer Seite stehen, die internationalen, oder auch nur in irgendeiner Form daran interessiert sind, das Allgemeingut im Blick zu behalten. Und wenn es in so einem Augenblick knallt, dann wird es so richtig knallen. Dann werden wieder so richtig viele Menschen ihre Häuser verlieren, ihre Jobs verlieren, ihre Zukunft verlieren, ihre Renten verlieren. Und es wird sehr, sehr, sehr viel Wut sein in unserer Gesellschaft. Und die Rechten bereiten sich ja ganz bewusst darauf vor. Die AfD bereitet sich ganz bewusst auf einen Takeover vor. Von Sam Scott gibt es dieses Buch Machtübernahme. Sehr lesenswert. Die haben Vorfeldorganisationen, Protestorganisationen, riesige. Und die haben sowas wie die sächsischen Separatisten, die in Ostdeutschland mit scharfen Waffen trainieren. Und die bereiten sich alle auf den Tag X vor, so wie die das nennen, um eine gewaltsame oder parlamentarische Machtübernahme durchzuführen. Und unser Land, so wie das in Amerika gerade passiert, radikal umzubauen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, uns das klarzumachen, diese Option, dass die wieder kommen und uns aus unseren Häusern rausschleifen werden, weil sie dann das Militär und die Polizei kontrollieren. So wie es in Amerika gerade passiert. Da werden Menschen vor laufender Kamera aus ihren Häusern gezerrt und nach El Salvador in Hochsicherheitsknäste verschleppt. Da kriegen die Haare rasiert. So, das ist die Realität, die die AfD hier auch einführen wollen wird. Das müssen wir uns klar machen. Das ist 5 Jahre entfernt. Sechs, drei, zwei. Und wir müssen uns klar machen, dass wir auch in diesem Augenblick bereit sein müssen. Dass wir einfach klar haben müssen, so, was machen wir, wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt? Was machen wir, wenn das nächste Mal hier wirklich hart auf hart kommt? Wir, wohlhabendes, bourgeoises, gut ausgebildetes. So, ziehen wir den Kopf ein und gucken zu, wie die AfD Menschen verschleppt, Konzentrationslager eröffnet, an den Grenzen schießt? Oder sind wir auch für diesen Tag, an dem der große Bruch steht, sind wir dann bereit, auf die Straße zu gehen, auf den Kopf hinzuhalten, für unsere Brüder und Schwestern, die eine andere Hautfarbe haben, und diese Demokratie zu verteidigen und im besten Fall weiterzuentwickeln? Ich glaube, das ist die Frage. Und das ist eine politische Frage. Und das ist aber auch eine spirituelle Frage, weil nehme ich es wirklich ernst in diesem Augenblick, wenn ich sage, ja, wir sind alle eins? Oder bin ich in diesem Augenblick dann nicht doch so, ah ja, also mein Nachbar, der ein bisschen ärmer ist und ich, wir sind doch nicht so eins, ich kümmere mich jetzt so ein bisschen um mich um selbst. Das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Und das müssen wir uns klar machen. Und das, ja, ich glaube, das ergibt sich sowohl aus einer spirituellen Haltung als auch aus einer politischen.
Naja, und es macht auch Also mir macht es nochmal deutlich, wie wichtig auch, naja, all diese Dinge sind. Natürlich das überhaupt zu verstehen, zu durchdringen und auch solche Räume von Begegnungen zu gestalten und auch zu verstehen, dass, ja, dass es wirklich nur, ja, nur zusammen funktioniert, ne? Also wenn man von unterschiedlichen Generationen spricht, in so einer Situation, ne, stellen sich ja sofort ganz andere Fragen, ne? Nicht wer verdient jetzt ein bisschen mehr oder wie auch immer, sondern halten wir wirklich zusammen und nicht nur, weil wir irgendwie jetzt nun mal gerade alle in Deutschland leben und hat war jetzt irgendwie Zufall, sondern gibt es wirklich ein Gemeinwesen, gibt es wirklich eine Verbundenheit, wo ich sage, ja, ich trete jetzt auch für die Rechte von dir ein, wenn du jetzt bedroht wirst oder so, ne? Also und sich das einzugestehen, ja, das finde ich schon, kreiert auch eine gewisse, was ist das, eine Ernüchterung, aber auch irgendwie Bestärkung und Ermutigung, dass es wirklich um was geht und nicht auch Spiritualität nicht nur bedeutet, ein bisschen Yoga zu machen, damit es ein bisschen besser geht, was ja auch alles okay ist, aber dass wir da auch von einem, ja, von einem revolutionären Potenzial sprechen, was wo es wirklich darum geht, ja, auch Werte, die da sind, also wie Verbundenheit, wie Liebe, wirklich zu leben. Und natürlich, wenn alles so einigermaßen seinen Gang geht, ist es irgendwie leicht, ne? Obwohl es ja auch nur eine Lüge ist, kann man sagen, ne? Also selbst unser Lebensstandard, wie dieser Mensch gesagt hat, es beruht auf Ausbeutung. Das kann man, natürlich kann man sich darüber hinweg trösten oder was auch immer, aber es ist eben so. Und naja. Von dem her ist das dann wirklich auch so ein Aufruf, auch zu dieser tiefen Menschlichkeit zu stehen, ne?
Und du sagst ja selber, es ist unglaublich bestärkend, zumindest für mich. Also, ich glaube, mein politisches Engagement stärkt mich darin, gibt mir irgendwie. Meine Spiritualität ist, und jetzt mache ich selber eine Dualität auf, aber meine Spiritualität ist die Basis für mein politisches Engagement. Aber nur, weil ich das Gefühl habe, ich setze mich wirklich mit der Wirklichkeit auseinander da draußen, mit der politischen, habe ich auch das Gefühl, irgendwie meine Spiritualität ist real. Und ich saß letztens mal wieder im Gefängnis. Wir hatten gegen Springer protestiert und wir wurden alle in Zellen gesteckt danach. Und dann ist man in dieser kleinen Zelle und die ist irgendwie 1,5 Meter breit. Und man weiß nicht genau, wo man rauskommt. Und ich habe auch angefangen zu pfeifen. Und das Schöne ist, die in der Gefangenensammelstelle Tempelhof sind Fenster und da ist ein Innenhof. Und ich wusste, das sind halt über 30 Menschen, die ich kenne, sind gerade in den anderen Zellen rund um diesen Innenhof. Und ich habe angefangen zu pfeifen. Und weil ich wusste, dass die anderen das hören. Und irgendwann hat jemand angefangen, zurückzupfeifen. Und ich war so, ah, wie schön. Und dann haben wir so ein bisschen wie so zwei schräge Vögel, so wie so ein kleines Duett hin und her gepfiffen. Und es war viel einfacher, dann schon die Situation zu ertragen. Und dann habe ich irgendwann genug gepfiffen und hatte keine Lust mehr und habe mich auf die kleine Pritsche gesetzt. Und dann habe ich wieder ein Pfeifen oder ich habe dann erst draußen die Wächter gehört, wie die irgendwie Kaffee getrunken haben und ich war laut Schichtwechsel oder so und ich habe die Schlüssel gehört. Und dann war ich mir auf einmal nicht so ganz sicher, höre ich das Pfeifen nicht gerade von denen? Und habe ich nicht gerade vielleicht mit einem von den Wächtern hin und her gepfiffen? Und dieser Gedanke hat mich so fröhlich gemacht, dass das, ne, also das vielleicht das war. Und dann zu beobachten, so wow, das macht mich fröhlich, dass ich vielleicht gerade mit dem Typen, der mich hier einsperrt, ein kleines Pfeifduett gemacht habe. Das war so ein wichtiger Moment für mich, weil ich da halt auch begriffen habe, wenn ich es schaffe, den Typen zu lieben, der den Schlüssel zu der Zelle hat, in der ich eingesperrt bin, dann bin ich halt tatsächlich frei. Und deswegen ist so eine politische Praxis, in der man halt auch mal sowas erlebt, ist so stärkend in der eigenen Spiritualität und so stärkend in der eigenen Verwurzelung in sich selbst. Und ja, also, ja, genau. Ich will das jetzt nicht empfehlen, in eine Gefängniszelle zu geben, aber diese beiden, und ja, es ist irgendwie eine Trennung und es ist irgendwie auch keine Orte, stärken sich zumindest für mich. Ja.
Ja, danke. Danke dir, Raphael, für das Gespräch.
Danke dir. Es
Und
tut
vielen
gut, dann
Dank.
das Thema in dieser Tiefe besprechen zu können.
Ja, mich sehr gefreut. Und vielen Dank an alle, die zugehört, zugeschaut haben. Danke dir, Raphael.
Voll gern. Bis bald.
Bis bald. Ciao.